Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Die nächste Folge von Kreisab steht an diesem Montag, dem ersten Montag im März in diesem Jahr. Draußen scheint die Sonne zumindest da, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob da, wo der Kollege Marc Stevermüller sich gerade aufhält, überhaupt Sonne reinkommt, denn er ist in einem Büro der Redaktion des Mannheimer Morgen. Und wenn wir darüber nachdenken, wie es bei den Rhein-Neckar-Löwen so läuft, dann könnte man sagen, da ist es stockduster. Nein, so schlimm ist es nicht. Hallo Marc.
Hallo Sascha, also stockfinster ist es da glaube ich nicht, aber um zu sagen, wie es hier aussieht, also erstens, wir haben hier so einen Glasbau, der natürlich im Sommer furchtbar warm wird, aber momentan ist es schön hell und auch relativ viel Sonne und ich tippe mal, dass der Südwesten ein bisschen wärmer sogar ist, als da, wo du gerade hockst.
Ja, wobei die Temperatur ist ja nicht das Problem, aber ist es nicht bei dir auch so, jetzt wo die Sonne ein bisschen rauskam, die letzten Tage wird die Laune direkt besser, also bei mir ist das auf jeden Fall so.
Ja, definitiv, also war ja auch ein bisschen viel Winter, fand ich so gefühlt.
Ja, es zog sich. Also ich hatte das Gefühl, dieser Winter zog sich über gefühlte Jahre, ich weiß es auch nicht. Aber das soll uns heute alles nicht stören. Wir haben zwei Teile auf dem Zettel stehen für dieses Gespräch, nicht nur, sondern für die Sendung insgesamt. Zu Gast ist auch noch Marius Müller, der ist bei einem Amateurverein in Helmstedt unterwegs. Was er dort genau macht, das hört ihr dann später. Das ist sehr interessant. Er erzählt da so ein bisschen, wie das Marketing funktioniert und die sind relativ niederklassig unterwegs, aber trotzdem interessant. Das war ja zuletzt hier großes Thema und es gab ja sehr viel Resonanz von euch. Nochmal vielen Dank dafür und mit Marc spreche ich logischerweise über die Situation bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die haben gestern in Berlin gespielt. Wir sprechen aber auch über ein paar andere Vereine. Zum Beispiel sprechen wir über die Situation in Kiel, denn die haben relativ deutlich zu Hause gegen Gummersbach verloren. Hätte ich so nicht erwartet. Gummersbach hat sich fantastisch präsentiert und wir sprechen auch über den Abstiegskampf. Da gab es wichtige Ergebnisse, denn Leipzig und Wetzlar sind jetzt relativ abgeschlagen, liegen jeweils 4 Punkte hinter Minden und dem Bergischen HC zurück. Und das möchten wir natürlich oder müssen wir auch thematisieren. Wir starten aber mit den Rhein-Neckar-Löwen. Du hast dich heute Morgen um 6 Uhr in den Zug gesetzt von Berlin aus. Was sind das denn bitte für Uhrzeiten? Also das ist ja schon eine Belastung, da müssen wir mal ein bisschen über Belastungssteuerung nachdenken.
Ehrlicherweise, ich möchte darüber nicht klagen, weil es einfach ein geiler Beruf ist und insofern bin ich weit davon entfernt, auch nur irgendwie mich darüber zu beschweren, weil ich glaube, der Großteil deiner Zuhörer bezahlt Geld, um Handballspiele zu sehen.
Ja, da hoffe ich mal schwer, dass die Geld bezahlen. Ja, es wäre ja noch schöner, wenn sie das nicht täten und sich irgendwie in die Halle schmuggeln oder das Abo gecrackt hätten. Ja, aber Spaß beiseite. Es war ein Spiel, vielleicht wie man es hätte erwarten können, am Ende eine ja doch deutliche Niederlage für die Rhein-Neckar-Löwen bei einer Mannschaft, die einfach deutlich besser ist aktuell.
Ja, nicht nur aktuell. Ne? Also die sind halt einfach besser, die sind besser besetzt. Aber ich finde, dass Berlin gestern gar nicht so am Optimum gespielt hat, finde ich wirklich nicht. Und andererseits haben aber auch die Rhein-Neckar-Löwen, die wirklich eine gute Performance seit Ende November, über Dezember, jetzt auch im Februar hingelegt haben, dass die Löwen auch nicht das gezeigt haben, was sie eigentlich in den 8, 9 Spielen vorher gezeigt haben. Also die Löwen sind auch auf keinen Fall an ihr Leistungslimit gekommen. Und hinten raus ist es halt nur, ja, soll ich das Wort ärgerlich benutzen? Aus Sicht der Löwen ist es sicherlich ärgerlich, wenn du dich auf -2 herankämpfst und dann hinten raus dann doch noch. Also es war ja -2, 10 Minuten vor Schluss. Und wenn du dann am Ende plötzlich doch noch so deutlich verliest, sieht halt auch einfach scheiße aus, muss man mal so deutlich sagen.
Was fehlt denn, oder beziehen wir es mal auf das Spiel gestern, was hat denn gestern den Rhein-Neckar-Löwen gefehlt, um besser mit den Füchsen, insbesondere dann in der Schlussphase mitzuhalten? Ist es dann die Qualität in der Breite, auch hinten raus dann nochmal die Kraft zu haben gegen so eine Mannschaft?
Ja, also gestern fehlte natürlich auch wirklich Qualität in der Breite. Also mal abgesehen davon, dass die Qualität in der Breite grundsätzlich ohnehin schlechter ist, selbst wenn alle dabei gewesen wären. Aber Edwin Astenbeck hat man bewusst geschont. Den hat man halt nicht eingesetzt nach seiner Muskelverletzung. Matthias Larsson ist ja auch ausgefallen, kurzfristig wegen einer Erkrankung. Sebastian Heimann hätte ja auch nochmal auch im Angriff spielen können, wenn man das gewollt hätte. Auch der ist ausgefallen. Insofern war es auch ein bisschen dünne vom Personal. Ja, im Prinzip haben ja Srastason, Bajens und Sandell durchgespielt.
Gut, ich meine, wenn man das so betrachtet, muss man ja auch ganz nüchtern sagen, wenn da drei Rückraumspieler durchpowern müssen gegen eine Mannschaft wie die Füchse, die aufs Tempo drückt ohne Ende, dann ist irgendwann da auch die Power nicht mehr da, ist ja ganz normal.
Ja, und dann Löwen haben es ja dann gut gemacht mit dem 7 gegen 6. Also das haben sie ja gegen Lemgo schon, ja, wir kommen ja gleich nochmal auf Lemgo, das haben sie ja schon gegen Lemgo gut gemacht. Da haben sie ja mit 7 gegen 6 hinten raus das Spiel gewonnen. Sie haben 7-6 gestern ausgepackt, sind dann von minus 7 auf minus 2 rangekommen. Also das haben sie gut gemacht und da haben sie auf jeden Fall jetzt auch eine Möglichkeit im Petto, auch diesen Mannschaften vielleicht zumindest gefährlich zu werden. Oder Mannschaften wie Lemgo, die ich nicht ganz so stark einschätze wie eben Berlin, die auch zu schlagen.
Wir gehen mal ein bisschen zurück in dieser Saison, weil wir wollen uns nicht zu sehr auf dieses eine Spiel fokussieren. Und ich gehe zurück auf den 16. November. Da gab es eine Niederlage in Düsseldorf beim Bergischen HC. Hat man mit 3 Toren verloren. Aber ich finde danach, wenn man mal die Ergebnisse, nur die Ergebnisse betrachtet, spielen die Löwen eine sehr stabile Saison. Es waren natürlich auch ein paar Niederlagen dabei. Man hat zu Hause mit 3 dann gegen die Füchse verloren. Dann hat man aber souverän mit 7 in Wetzlar gewonnen. Man hat zu Hause mit 8 gegen Erlangen gewonnen. Man hat den VfL Gummersbach schlagen können Mitte Dezember. Dann gab es eine 4-Tore-Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt, da sagt man auch, das ist im Rahmen. Dann gab es einen souveränen Sieg zu Hause gegen Hamburg, einen Sieg in Leipzig, kein Problem. Dann hat man jetzt eben im neuen Jahr mit 1 Tor zu Hause gegen den THW Kiel gewonnen, der sich bis zu dieser hohen Niederlage zu Hause jetzt am Wochenende gegen Gummersbach im neuen Jahr sehr stabil präsentiert hat. Man hat mit 6 Toren in Minden gewonnen, man hat mit 2 Toren, jetzt mal offiziell zum aktuellen Zeitpunkt, sprechen wir gleich noch drüber, gegen den TBV Lemgo Lippe gewonnen und dann gab es eben diese dann doch am Ende relativ deutliche Niederlage in Berlin, auch aufgrund von Personalproblemen. Das ist doch eigentlich alles im Rahmen oder sehe ich das aus der Distanz komplett falsch?
Nein, das ist alles im Rahmen. Kleine Korrektur, du hast gesagt, sie haben den THW Kiel geschlagen. Sie haben natürlich mit 1 verloren gegen Kiel.
Sorry, natürlich haben sie, ja.
Ja, ist aber ein guter Aufhänger, weil wenn man beide Kiel-Spiele in dieser Saison mal zusammennimmt, holen die Löwen aus diesen beiden Spielen einen mageren Punkt und müssen eigentlich 4 haben. Und wenn wir jetzt darüber reden, warum vielleicht ein paar Punkte eben fehlen, sind das genau diese Spiele, ja, das vielleicht auch normal ist für eine Mannschaft, die, glaube ich, 8 neue hat und dass man auch zu Saisonbeginn, da zähle ich das BRC-Spiel mit rein, einfach hat auch zu viel liegen lassen. Ja, man hat auch eine 5-Tore-Führung gegen Göppingen zu Hause nicht ins Ziel gebracht. Das sind alles Punkte, die summieren sich auf und die fehlen dir dann hinten raus.
Ich kann mich sehr gut an das Hinspiel in Kiel erinnern. Da war so eine Situation, ein paar Minuten Verschluss, da haben sie dann angefangen, 7 Meter zu verwerfen. Da haben sie Freie liegen lassen. Die haben mit 2 Toren, glaube ich, geführt und hätten es nach Hause schaukeln müssen. Und wenn wir diese Punkte mal addieren, dann reden wir ja von, ja, ich sag mal, locker 5, 6 Zählern in der Tabelle. Und dann können wir uns ausrechnen, wo die Rhein-Neckar-Löwen stehen würden.
Genau, aber das muss man jetzt auch nicht als Ausrede benutzen und darf man auch nicht, ne? Sondern es ist nun mal so gekommen und dafür gibt es auch Gründe. Und wenn sich so etwas wiederholt, ist es ja kein Zufall, ne? Sage ich immer. Und einer der Gründe ist ganz sicherlich, der darf jetzt nicht mehr gelten natürlich und das tut er auch jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass zu Saisonbeginn relativ viel noch flöten gegangen ist, ist wirklich diesem Riesenumbruch. Also welche Mannschaft baut 8 neue Spieler ein, davon 8 neue Rückraumspieler. Das alles im Sommer mit einem neuen Trainer. Also das war halt schon radikal bis brutal, muss man sagen.
Wie weit sind denn die Löwen dann aktuell? Also wie weit ist diese Entwicklung, auch der Einbau dieser ganzen neuen Spieler, deiner Meinung nach vorangeschritten?
Ja, ich glaube, Mike hätte ganz gerne mehr Spiele, also so eine European League dabei, weil der Kader nicht klein ist. Und er hat natürlich jetzt so seine ersten 8, 9 Leute gefunden. Lass es vielleicht auch 10 sein. Aber einer wie Matthias Larsson, er hat natürlich noch gar nicht seine Rolle gefunden. Ja? Und da hätten mehr Spiele gut getan. Aber ich kann auch natürlich, und es war auch vollkommen richtig von Mike Machulla, er musste erstmal ein Gerüst finden. Das hat er gemacht bis Weihnachten. Jetzt hat zum Beispiel gegen Lemgo Matthias Larsson auch mehr Einsatzzeit bekommen. Jetzt versucht er mehr auch in die Breite zu gehen. Gino Stenerz bekommt deutlich mehr Einsätze, hat übrigens ja auch eine super EM gespielt mit den Schweizern. Und finde ich auch total gut, dass der jetzt viel spielt. Und quasi, nachdem Mike Machulla ein Gerüst gebaut hat, fängt er jetzt an, die Breite des Kaders etwas besser auszubauen und zu nutzen.
Muss er ja auch, insbesondere auf der Rechtsaußenposition, weil Patrick Grötzky ja seine Karriere nach der Saison beenden wird. Er ist übrigens jetzt mittlerweile auf den 8. Platz vorgerückt bei den Einsätzen in der Bundesliga-Historie. 572 sind es derzeit. Damit ist er, was die Feldspieler angeht, tatsächlich auf dem 3. Rang hinter Christian Schwarzer und Volker Zerbe. Davor stehen 5 Torhüter, also die wird man wahrscheinlich nie verdrängen können. Und Silvio Heinevetter, sollte er noch ein weiteres Jahr spielen, dann wird er auch an Carsten Lichtlein vorbeiziehen, was das angeht, und den Nummer 1 Posten einnehmen, aber das ist natürlich eine ganz andere Sache. Lass mich kurz eine Frage stellen zu Patrick Grötzky, weil seine Rolle ja logischerweise jetzt auch immer geringer wird. Wie sehr wird die Mannschaft diesen Spieler vermissen?
Da kannst du wahrscheinlich besser die Spieler fragen, aber das ist ja, also wenn man das jetzt sieht, und lustigerweise war Patrick Grötzkys erster Arbeitstag bei den Rhein-Neckar-Löwen, der Trainingsauftakt im Sommer 2007, auch mein erster Arbeitstag, wo ich über die Rhein-Neckar-Löwen berichtet habe. Und also wenn man sieht, wie Patrick, du siehst, ich kann es schwer in Worte fassen, weil es auch wirklich schwer in Worte zu fassen ist für mich, wie Patrick diesen Verein geprägt hat, diesen Spieler und vor allen Dingen diese Figur, diese Persönlichkeit aus der Mannschaft zu verlieren, das kann ich nicht beschreiben. Das müsste vielleicht ein Innenstehender machen, wenn der das überhaupt kann. Also es ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Und umso besser ist es natürlich, dass er dem Verein erhalten bleibt. Man muss jetzt einfach kurz mal zurückblicken, wenn man sieht, Andi, also Schmid ist weg, Uwe ist weg aus dieser Mannschaft, Patrick, also was das für Säulen waren, für Identifikationsfiguren, die innerhalb ja dann doch von 3-4 Jahren zu verlieren, ist wirklich ein riesen, riesen Step für diesen Club.
Macht sich denn gerade jemand auf den Weg, eine neue Identifikationsfigur zu werden? Ich meine, man gibt jetzt auch so einen jungen, talentierten Spieler wie David Morea ab.
Ja, es gibt aber ja auch noch ein paar andere, ne? Also David Späth ist natürlich die Identifikationsfigur schlechthin. Ich glaube, da würdest du mir nicht widersprechen. Und der hat ja auch seinen Vertrag unlängst nochmal verlängert.
Ja, auf jeden Fall. Und Yannick Kohlbacher auch.
Der sowieso, ja. Der ist ja auch schon ein paar Jährchen hier und der wird vermutlich auch nirgendwo anders mehr hingehen. Ja? Das hat er mir letztens auch nochmal im Interview gesagt, dass ihm das unheimlich wichtig ist hier und auch wichtiger als noch manch einen Titel, den er wahrscheinlich bei einem anderen Verein gewonnen hätte, wenn er nochmal gewechselt wäre.
Ich frage das deswegen, weil Identifikationsfiguren entstehen natürlich durch zwei Gründe. Erstmal, sie sind relativ lange im Verein, das ist bei Kohlbacher der Fall, bei Späth auch, obwohl er noch deutlich jünger ist. Aber die entstehen auch durch sportliche Erfolge. Und das ist ja aktuell der Punkt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Du hast eben gesagt, der Trainer Mike Machulla, er wäre froh, wenn er mehr Spiele hätte. Dann könnte man auch in der European League vielleicht nochmal ein bisschen was ausprobieren und ja auch sich schneller nach vorne entwickeln. Das fehlt. Und wenn wir jetzt auf dieses Lemgo-Spiel zu sprechen kommen, was eine gute Leistung der Rhein-Neckar-Löwen war, gegen einen starken Gegner, den man auch definitiv, ich sag mal, nach 23 Spieltagen mehr als ernst nehmen muss, also stehen auf Platz 4, gewinnt, dann bin ich schon der Meinung, dass man da vielleicht jetzt bei 20 Minuszählern, ja, ich will nicht sagen deutlich hinterherhängt, aber es macht schon den Anschein, als könne man Europa erneut verpassen. Vielleicht kannst du mal für alle, die das nicht richtig mitbekommen haben oder nur am Rande, erklären, was ist denn da eigentlich los gewesen? Warum steht zur Debatte, dass die Rhein-Neckar-Löwen eventuell diese Punkte abgezogen bekommen?
Also, dann muss ich mal ganz weit ausholen. Die Rhein-Neckar-Löwen haben gegen Lemgo gespielt. In diesem Spiel fiel kurzfristig der Spieler Edwin Aspendeck aus. Daraufhin haben die Rhein-Neckar-Löwen einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen. Wir wissen nicht genau, das ist nicht belegt, ob es genau um diesen Spieler geht. Und ich will auch gar nicht, und das ist auch wichtig zu betonen, sehr wichtig zu betonen, der Spieler an sich kann für diesen, das ist ja am Ende ein Formfehler, den ich gleich erklären werde, der Spieler kann selber überhaupt nichts dafür. Letztendlich ist es so, um jetzt aufs Regelwerk zu kommen, dass jeder Verein vor dieser Saison von jedem Spieler, den er einsetzt, eine Anti-Doping-Schiedsvereinbarung vorlegen muss. Und wenn diese Schiedsvereinbarung nicht unterschrieben vorliegt von jedem Spieler und der Spieler im Spieltagskader steht, hat er aber keine Spielberechtigung. Und die Spielordnung des DAB sieht wiederum vor, dass wenn ein nicht spielberechtigter Spieler eingesetzt wird, dieses Spiel mit 0-2 Punkten und 0-0 Toren gewertet wird. So, für die Löwen natürlich doppelt ärgerlich, weil erstens, der Spieler stand 0 Sekunden auf dem Feld und zweitens, ja, am Ende ist es in Anführungsstrichen nur ein Formfehler.
Der aber den Rhein-Neckar-Löwen sehr teuer zu stehen kommen wird, weil davon gehen wir ja aktuell aus.
Davon kann man ausgehen. Also es ist ja in der zweiten Liga auch schon dazu gekommen. Ob jetzt, und da können wir jetzt munter darüber diskutieren. Also erstens, ich will es mal so sagen, ich finde es gut, dass es eine klare Regel gibt. Ich fand es in der Vergangenheit zum Beispiel nicht gut beim Thema Doping, dass ein HBL-Präsidium darüber entscheiden konnte, ob der Spieler Nikola Portner freigesprochen oder gesperrt wird. Das fand ich nicht gut. Da tat man auch übrigens den Leuten im HBL-Präsidium keinen Gefallen mit. Ja? Thema Befangenheit und so weiter und so fort. Grundsätzlich finde ich das gut, dass man hier klare und strenge Regeln hat. Und grundsätzlich finde ich es gut, auch wenn die Rhein-Neckar-Löwen dafür dann bestraft werden, weil sie allein dafür verantwortlich sind. Aber wenn ich ganz richtig informiert bin, hätten in diesem Spiel ein Spieler der Rhein-Neckar-Löwen 60 Minuten gespielt und er hätte 14 Tore geworfen und er wäre gedopt bis zum Anschlag gewesen, ja, würde am Ende der Spieler bestraft werden mit einer persönlichen Sperre und die Rhein-Neckar-Löwen dürften die Punkte behalten. Ist das irgendwie verhältnismäßig, wenn ich das zu dem anderen Fall sehe?
Ja, also wenn ich das jetzt spontan beantworten soll, nein, dann natürlich nicht.
Siehste, das ändert nichts daran, dass ich es gut finde, dass es klare Regeln gibt. Aber trotzdem stellt sich natürlich hier dann die Frage vielleicht der Verhältnismäßigkeit, ohne dass ich hier für irgendjemand Partei ergreifen will.
Fakt ist aber, es wird so kommen, wie wir es gerade besprochen haben. Den Rhein-Neckar-Löwen werden sehr, sehr wahrscheinlich 2 Punkte abgezogen werden. Und diese Punkte bekommt dann logischerweise auch der TBV Lemgo Lippe. Und das ändert ja in der Konstellation schon eine Menge. Lemgo hätte dann auch 36-10 Punkte auf dem Konto, einen Punkt weniger als die SG Flensburg-Handewitt. Und sie würden sich auch ein bisschen entfernen vom THW Kiel. Da geht es um die Qualifikation für die Champions League, was natürlich für Lemgo eine Riesensache wäre, aber sie spielen ja auch eine grandiose Saison. Und für die Rhein-Neckar-Löwen würde das bedeuten, Platz 6 kannst du eigentlich komplett vergessen.
Erstens, ja, das ist so, stimme ich dir zu. Zweitens glaube ich, dass es für die Rhein-Neckar-Löwen wahrscheinlich am Ende trotzdem, selbst wenn sie die Punkte behalten dürften, nicht zu Platz 6 reichen wird, weil, und ich glaube auch das Spiel wird zugleich auch noch zu sprechen kommen, wenn ich sehe, also ich glaube, dass wir sagen müssen, Kiel und Flensburg und Magdeburg und Berlin, die werden ihre Punkte machen, dann hast du Lemgo und Gummersbach und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Löwen einen von diesen beiden Mannschaften einholen würden, weil die spielen unfassbar stabil. Das ist kein Zufall mehr nach so vielen Spieltagen, dass die da oben stehen. Die gewinnen jetzt die Gummersbacher in Kiel. Lemgo hat so viele Topspiele auch schon gewonnen. Die sind einfach auch in ihrer Entwicklung, das muss man dann mal auch einfach richtig einordnen im Vergleich zu den Rhein-Neckar-Löwen, den Löwen 1-2 Jahre mindestens voraus.
Siehst du denn trotzdem die Löwen insgesamt auf einem guten Weg? Weil ich schaue jetzt mal auf die nächsten Spiele. Zu Hause gegen den BHC, in Eisenach, zu Hause gegen Wetzlar und beim HC Erlangen. Das sind die Partien bis Anfang April. Und ich sage jetzt einfach mal so, Marc, von den Rhein-Neckar-Löwen erwarte ich eigentlich mit der Qualität, die sie im Kader haben, dass sie diese 4 Spiele gewinnen. Und dann kann man sagen, dann kann man beruhigt und mit breiter Brust in die letzten Wochen der Saison gehen. Siehst du die denn so stabil, dass man 4 Siege in diesen 4 Partien erwarten kann? Komm jetzt bitte nicht mit der Phrase, in der Bundesliga muss natürlich jedes Spiel gespielt werden, das wissen wir ja alle, aber wenn man nur auf die Kader der jeweiligen Gegner schaut und auf den eigenen Kader, denke ich mir, mit den Ambitionen, die man hat in Mannheim, müssen da 4 Siege her. Punkt.
Ja, also erwarten kann man nichts, aber 8-0 Punkte sind eine, wie ich finde, realistische Herangehensweise. Das werden die Löwen natürlich erstmal ganz anders sehen, aber dafür sind wir ja nicht da, um deren PR zu verkaufen. Also 8-0 Punkte. Ich will nicht von Pflicht sprechen, aber 8-0 Punkte sind ein absolut realistisches Szenario. Das muss man halt einfach mal auch so einordnen.
Ja, das wird wahrscheinlich dann nicht so kommen, wenn wir das jetzt hier besprechen. Das wäre ja der absolute Klassiker. Aber gut, ich meine, insgesamt fällt es mir natürlich schwer, aus der Distanz die Dinge so zu beurteilen wie du, der ganz, ganz nah dran ist. Welches Gefühl hat man denn aktuell bei den Löwen? Ist man zufrieden? Ist man unzufrieden? Wie ist das denn?
Man ist zufrieden. Also jetzt vielleicht nicht zufrieden mit der Punktausbeute. Das ist man nicht, weil wie gesagt, ich habe eben drüber gesprochen, sie haben zu viel verschenkt. Aber man sieht, und das ist auch nicht nur Rederei, man sagt ja gerne auf dem richtigen Weg, das kann ich ungefähr genauso gerne hören wie bei einem Spielerwechsel, der dann sagt, ich möchte den nächsten Schritt machen. Aber man sieht einfach, dass diese Mannschaft sich vorwärts entwickelt, dass sie besser wird, dass sie Fehler abstellt, dass die Automatismen besser werden. Jetzt, wie gesagt, die 7-6 haben sie mit reingenommen. Man sieht einfach Fortschritte. Diese Mannschaft wird besser.
Also ziehen wir nach unserem Gespräch in Bezug auf die Rhein-Neckar-Löwen insgesamt ein positives Fazit. Und ja, ich bin mal gespannt, ja, weil man hat natürlich schon im Umfeld den Eindruck, dass es dann irgendwann mal wieder nach Europa gehen sollte. Aber die Konkurrenz ist auch sensationell gut. Und wenn wir von sensationell guter Konkurrenz sprechen, kommen wir jetzt zu dem VfL Gummersbach, den wir eben schon erwähnt haben, die ja mit Alex Duschebaier für die neue Saison dann nochmal einen Superstar verpflichtet haben. Ja, sie verlieren Julian Köster, aber sie bekommen da einen weiteren Weltklasse-Spieler in ihren Kader. Und vor allem so, wie sie spielen, das ist schon sehr bemerkenswert, auch wenn sie ein paar Spiele drin hatten, wo es dann nicht so geklappt hat. Ja, ich erinnere mich da an Auftritte gegen Eisenach oder gegen den BHC. Da sind sie dann vielleicht noch nicht so stabil wie die Mannschaften, die noch vor ihnen stehen. Ich wurde gefragt von einem befreundeten Kollegen, den Namen nenne ich jetzt mal nicht, aber der ist jetzt nicht mehr so tief drin im Handball wie noch in der Vergangenheit. Der macht mit bei einem Tippspiel und hat gesagt, er muss ein Handballspiel raussuchen für das Wochenende. Er konnte sich entscheiden zwischen Melsung gegen Magdeburg und Kiel gegen Gummersbach. Und dann hat er mich gefragt, wo ist denn welches Resultat am wahrscheinlichsten? Was ist die sicherste Nummer? Und ich habe gesagt, ja, also so wie Kiel aktuell drauf ist, die spielen auch zu Hause gegen Gummersbach. Ich glaube, die werden das Ding am Ende gewinnen. Hättest du das auch so vermutet?
Ich tippe ja immer auf Magdeburg, ne? Also insofern hätte ich es anders getippt. Aber ich hätte auf jeden Fall auch auf den Kieler Sieg gesetzt als zweites.
Ja, bei Magdeburg will ich nicht sagen, hatte ich Zweifel, weil wenn wir auf die Tabelle schauen, kann man eigentlich gar keine Zweifel haben. Aber wenn da Simic nach seinem Comeback jetzt irgendwie mal 40% rausholt, dann weiß man ja nie, wie so ein Spiel ausgehen kann. Aber ich hatte bei Kiel tatsächlich gedacht, okay, die sind in einer richtig guten Verfassung, aber da fehlt ja dann auch aktuell Elias Ellison auf Schiffer Goethe und da merkt man direkt, dass sich das Kieler Spiel massiv verändert. Bist du auch sehr beeindruckt von diesem Ergebnis? Also ich habe in dieser Deutlichkeit da auf gar keinen Fall mit gerechnet und das ist ein Resultat, das hat mich echt geschockt.
Geschockt? Überrascht, würde ich sagen. Aber um kurz den Bogen wieder zu schlagen zu den Löwen. Die Löwen waren ja auch in diesem Kiel-Spiel am Drücker und waren 2, 3, 4 Tore vorne. Und sie killen den THW eben nicht und Gummersbach schießt sie halt ab. Und das ist halt, um diesen kurzen Switch nochmal zu machen, das ist der Unterschied zwischen Löwen und Gummersbach. Und ja, aber VfL ist natürlich eine gewachsene, geile Mannschaft und die müssen sich ja auch nicht mehr so klein machen, tun sie ja auch nicht. Wenn du dir da die erste 7 anguckst, das ist natürlich schon ein richtig gutes Niveau, ne?
Das Niveau ist sehr, sehr gut und sie haben dann teilweise ja noch Spieler auf der Bank sitzen, wo du denkst, oh, da bringen sie aber nochmal ordentlich Qualität. Sie haben dann jetzt nochmal im Winter einen Spielerwechsel vorgenommen, Halbeck für Prekler, getauscht mit Frisch auf Göpping, da haben sie sich meines Erachtens dann auch nochmal ein bisschen verbessert. Kuzmanovic hat überragend gehalten, aber auch die Abwehr. Also das finde ich dann auch sehr interessant und was man natürlich gemerkt hat, die hatten auch ein bisschen Zeit. Ja, sie konnten sich vorbereiten, sie haben sehr viel trainiert, das hat Julian Köster hinterher im Interview auch gesagt, gegen diese 3-2-1-Defensive des THW Kiel. Und dadurch haben sie da immer wieder Lösungen gefunden, auch ja, wenn der Kreisläufer dann mal rauszog und am Ende Elli Widersson mit 9 Toren und der wirft jetzt keine 7 Meter. Das zeigt natürlich auch, dass die am Kreis immer wieder auch Lücken gefunden haben. Und dann stelle ich mir schon die Frage, weil der Vertrag von Philipp Biecher in Kiel ja verlängert wurde, geht das noch lange gut? Und ich will jetzt hier kein Horrorszenario irgendwie aufmalen in Richtung THW Kiel. Aber ich kann mich erinnern, dass es irgendwie mal hieß, ja, ein Jahr oder vielleicht 2 ohne Champions League, das kriegen wir hin. Aber das wäre ja dann jetzt das 3. Jahr ohne Champions League hintereinander. Das sind nicht die Ansprüche des THW Kiel.
Nö, das sind nicht die Ansprüche des THW Kiel, das kann man wohl so sagen. Und was dem THW Kiel sicherlich vielleicht schon in dieser Saison oder auch dann in den nächsten Saisons helfen wird, ist, dass es 3 Champions League Startplätze geben wird, weil auf lange Sicht sehe ich den THW Kiel erstmal nicht in den nächsten 2, 3 Jahren auf den Plätzen 1 und 2. Also da würde ich mich wirklich festlegen wollen.
Sind denn diese Plätze 1 und 2 mit Magdeburg und Berlin so in Stein gemeißelt? Ich meine, wenn ich mir die Tabelle gerade anschaue, sehe ich, dass Flensburg einen Minuszähler weniger auf dem Konto hat als die Füchse.
Ja, aber in Flensburg müsste man jetzt mal gucken, wie sich diese Kreisläufer-Thematik entwickelt. Ne? Ansonsten haben die natürlich, ich sage ja nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, aber dann würde man ja fast wahrscheinlich immer noch eher Flensburg vor Kiel sehen und nicht umgekehrt. Wenngleich man wirklich mal abwarten muss, wie sich diese Kreisläufer-Thematik in Flensburg jetzt auflöst.
Ja, hast du natürlich recht. Das ist ein Thema, was sie auf jeden Fall klären müssen. Und herausragende Kreisläufer wachsen ja auch nicht auf den Bäumen. Also von daher ist das nicht so eine einfache Geschichte. Ich möchte aber nochmal beim THW Kiel bleiben. Das war eine große Diskussion, auch bei den Fans des THW Kiel, dass dieser Vertrag mit Philipp Biecher verlängert wurde. Hättest du das so gemacht? Was hättest du vielleicht für Alternativen gesucht? Weil dieser Spielstil von Biecher, der ist natürlich schon sehr auf Power ausgelegt. Und dann ist die Frage, sind die Halbspieler, die der THW hat, auch wenn sie jetzt zur neuen Saison jemanden verpflichtet haben, wie Julian Köster, überhaupt gut genug?
Gute Frage. Ich bin natürlich jetzt kein super THW-Experte. Ne? Ich sehe halt einfach nur, wir hatten es eben vom 7 gegen 6, dass ich gesagt habe, dass die Löwen das jetzt auch mal gespielt haben, zweimal. Und es gehört zum Handball dazu, oft rettet es den THW. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ist das der Anspruch des THW Kiel, dass ihn oft das 7 gegen 6 rettet. Also ich will es mal so rumformulieren.
Ich hasse diese Regel, ja. Ich würde das alles eiskalt abschaffen. Torhüter darf gar nicht mehr ausgewechselt werden, egal in welcher Situation. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, kennst du einen, der es mag, die Regel, aber sie gehört nochmal dazu. So, also ich weiß auch, und das habe ich gestern noch zu Mike Machulla gesagt, und damals war er der Leidtragende auf Flensburger Seite, ich glaube als Co-Trainer. Nikola Jakobsen hat mit den Rhein-Neckar-Löwen auf diese Art und Weise Meisterschaften gewonnen. Ja, das ist nun mal auch Fakt. Und Nikola Jakobsen benutzt es auch als Trainer der dänischen Nationalmannschaft, wo man sich denkt, die können doch eigentlich alles im 6 gegen 6 lösen. Ja? Nee, können sie auch nicht. Und ja, das Regelwerk gibt's her, gut finden wir es alle nicht.
Ja, Nikola Jakobsen findet es gut und Philipp Biecher findet es gut.
Ja, nee, also bei Nikola Jakobsen muss man ganz klar sagen, er findet die Regel nicht gut, aber es gibt diese Regel nun mal und er sagt, man muss sie nutzen. So, das ist ein Unterschied.
Ich habe ja gehört, dass sie eventuell überlegen, diese Regel anzupassen. Das würde mich schon mal sehr freuen, weil ich bin der Meinung, dass das mit dem ursprünglichen Handball nicht so sonderlich viel zu tun hat. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf die Situation mit Kiel und natürlich dieser Geschichte Löwen-Lemgo. Das bedeutet, der Abstand wird da auch wieder ein bisschen größer. Aktuell sind sie punktgleich, der TBV Lemgo und der THW Kiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kieler es irgendwie schaffen, am Ende der Saison Dritter zu werden. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass sie die European League gewinnen, denn da gehören sie zu den absoluten Favoriten. Und dann wiederum kann ich mir denken, geht der dritte Startplatz nicht an den dritten der Bundesliga, sondern dann sagt die EHF eventuell, okay, wir nehmen den Sieger der European League mit rein, der kommt aus Deutschland. Das würde mich jetzt nicht schocken.
Gut, grundsätzlich schockt mich bei internationalen Handballverbänden wenig und überraschend tut mich da auch nichts mehr. Insofern würde ich da auf jeden Fall jetzt keine Widerrede anstreben.
Habe ich da ein bisschen Suffisanz aus deiner Aussage rausgehört?
Das ist Interpretationssache, würde ich mal sagen.
Das lasse ich den Hörern dann offen, aber ich denke, sie interpretieren das dann ähnlich wie ich. Wir gehen mal ein bisschen weiter runter in der Tabelle. Übrigens ein Ergebnis in Hannover, was mich mal wieder extrem überrascht hat in der Deutlichkeit. Frisch auf Göppingen gewinnt ja eher selten auswärts, aber da haben sie mal wieder 2 Punkte geholt. Das ist dann doch aus Hannoveraner Sicht eine äußerst mäßige Saison. Sie stehen zwar auf dem 9. Platz und der wird es wahrscheinlich am Ende auch werden, weil sie haben Vorsprung auf Hamburg und Rückstand auf Melsungen oder auch die Löwen. Und das ist so, ja, das ist so ein bisschen Niemandsland. Vor allem haben sie eine negative Punktebilanz und ich glaube, das ist das größere Problem. Und ja, ich habe es gesagt, Abstiegskampf, damit beschäftigen wir uns auch noch. Als ich im Vorfeld mit dir kurz darüber gesprochen habe, was heute die Themen sind, habe ich gesagt, mich hat dieser Sieg des BHC in Leipzig überrascht. Und da hast du gesagt, mich auch. Warum ist das denn so?
Ja, weil doch alle irgendwie gedacht haben, dass die Leipziger eigentlich vom Kader ohnehin zu gut sind, um da unten zu stehen und es ja dann auch nach dem Trainerwechsel ganz gut funktioniert hat und sie sich ja dann auch nochmal personell verstärkt haben und ich mir vor diesem Spieltag, da wusste ich noch gar nicht, dass die gegeneinander spielen, mir die Tabelle angeguckt habe, so im Abstiegskampf und mir gedacht habe, ja nee, so hinten raus, Wetzlar und Leipzig werden sich schon noch retten und am Ende läuft es auf die beiden Aufsteiger hinaus, dass die absteigen. So, und jetzt kommt GWD Minden und ein Pünktchen und der BRC kommt und boah, jetzt ist das für mich überhaupt nicht mehr so klar.
Ich bin ganz extrem davon ausgegangen, dass GWD Minden überhaupt gar keine Chance hat, in dieser Liga zu bleiben. Weil wenn wir uns erinnern an die vergangene Zweitligasaison, der BHC hatte am Ende, glaube ich, 10 Minuspunkte und Minden hatte klar über 20 Minuspunkte. Und das ist ja schon eine riesige Diskrepanz. Jetzt sind die nach 23 Spielen punktgleich. Das hätte ich zum Beispiel schon nicht erwartet. Ich finde, GWD Minden macht das bombastisch gut. Die sind jetzt wieder in ihrer eigenen Halle unterwegs. Ich glaube, dass das auch nochmal einen Push geben kann. Und dann kassieren sie, ich glaube, 6 Sekunden vor Ende dieses Gegentor zu Hause gegen Stuttgart, liegen mit einem zurück und machen dann noch die Bude. Also okay, war aus meiner Sicht auch ein Torwartfehler des TVB Stuttgart. Und machen dann eben diesen Ausgleich. Und diese 4 Punkte Unterschied finde ich ja, Marc, ich weiß nicht, wie du das empfindest, zwischen einem Team, das auf dem 15. oder 16. Rang steht, jetzt im Fall von BHC und GWD Minden, zum ersten Abstiegsplatz. Das macht was mit dir, weil du halt ein Spiel verlieren kannst und nicht Gefahr läufst, dann trotzdem auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Also das ist im Kopf, finde ich, schon eine ganz, ganz wichtige Nummer. Und deswegen habe ich so aktuell das Gefühl, ja, Leipzig hat man so gerade die, weißt du, der Dynamo rollte so ein bisschen wieder, also das Licht ging wieder an am Fahrrad und jetzt hat einer den Dynamo wieder so ein bisschen abgemacht und bei Wetzlar, ich will da nicht zu weit gehen, aber ich habe das Gefühl, da ist eh Hopfen und Malz verloren.
Es täte mir aber wahnsinnig leid für den früheren Journalistenkollegen Arne Wohlfahrt, ja, der da jetzt arbeitet. Aber klar, mit Palle haben sie nochmal einen super Torwart geholt, aber ja, es gibt halt kein Potsdam in dieser Saison und das ist für alle, die da unten stehen, ein Problem.
Wenn man jetzt mal überlegt, Carsten Günther ist ja seit vielen, vielen Jahren schon der entscheidende Mann beim SCD AFK Leipzig. Dann hat er mit Dejan Bombac nochmal einen Spieler geholt, der bislang auch tolle Spiele gemacht hat. Daher war ich mir irgendwie auch sicher, weil der BHC ganz oft in Leipzig schon echt beschissene Leistungen gebracht hat, dass sie dieses Spiel verlieren würden. Aber Christopher Rudek mit 17 Paraden überragend gespielt und anscheinend, ja, also sind die tatsächlich in der Lage, die Liga zu halten? Hätte ich so nicht gedacht, weil sie ja auch sehr schlecht in die Saison reingekommen sind. Ich finde das übrigens auch mal gut, wenn beide Aufsteiger drin bleiben. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal diesen Fall hatten. Kannst du dich da jetzt pauschal irgendwie dran erinnern, dass beide Aufsteiger drin geblieben sind?
Boah, es müsste ja wahrscheinlich schon mal eine Saison gewesen sein, wo vermutlich Leipzig oder Gummersbach aufgestiegen ist, weil die sind ja dann drin geblieben und noch ein zweiter dann drin geblieben. Aber das wüsste ich jetzt aus dem Stegreif nicht.
Kann es sein, dass das die abgebrochene Corona-Saison war, die erste, wo sie dann halt gesagt haben, die dürfen drinbleiben?
Ne? So ungefähr. Aber das lassen wir ja nicht zählen, ne?
Nein, das lassen wir nicht zählen. Das lassen wir auf gar keinen Fall zählen. Also mich überrascht das positiv und ich finde das gut, weil das für Abwechslung sorgt, weil das mal bedeutet, dass wir auch ein bisschen was an Veränderungen sehen, weil natürlich müssen wir nicht darüber sprechen und du kennst ja auch einige Spieler, die früher dann bei den Löwen unterwegs waren. Wenn ich mir einen Philipp Ahuansu ansehe, der wird doch nicht mit Wetzlar in die zweite Liga gehen, kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber also ich bin jetzt nicht sein Berater. Insofern, ich kann es mir nicht vorstellen, aber du weißt selbst, Profisport, was da alles möglich ist, das können wir manchmal gar nicht erahnen.
Könntest du dir denn vorstellen, dass ein Franz Semper im Jahr oder in der Saison der Heimweltmeisterschaft in die zweite Liga mitgeht?
Das könnte ich mir sogar vorstellen. Ja, glaube ich doch. Also der ist, glaube ich, so verwurzelt mit Leipzig und klar, dieses Flensburg, das hat natürlich auch aus Verletzungsgründen nicht funktioniert, aber ich erinnere mich da immer an einen Podcast mit Lukas Binder. Das war jetzt nicht dein Podcast, ich erwähne den jetzt auch nicht, den anderen, aber da hat er den Begriff Heimscheißer für den Kollegen Semper benutzt und hat so ein bisschen vorhergesagt, dass das nichts werden wird in Flensburg. Und ich glaube, dass der Franz Semper schon sehr darauf bedacht ist, eine Art Wohlfühloase vorzufinden.
Ja, das ist für viele der entscheidende Faktor, ob sie gute oder nicht gute Leistung bringen. Das macht aus meiner Sicht schon einen riesen Unterschied. Das kann man bei ganz, ganz vielen Spielern beobachten. Wenn man jetzt mal sieht, wie schwer sich ein Luka Witzka, auch wenn er nicht aus Leipzig kommt, da in Flensburg tut, auch wenn er natürlich große Verletzungsprobleme hat, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber der hatte in Leipzig halt seine Rolle. Er war da ein absoluter Führungsspieler. Dann will er nochmal auf ein höheres Level kommen, sagt, okay, ich nehme dieses Angebot in Flensburg an. Aber es hat ja auch nicht funktioniert in der Phase, wo er fit war. Also da sieht man mal, wie schwierig das ist, dann nochmal auf ein anderes Niveau zu kommen. Semper selbst war ja damals auch in Flensburg, weil du das gerade angesprochen hast. Ich wusste auch gar nicht, dass es andere Handball-Podcasts gibt, aber nein, ihr könnt die natürlich alle sehr, sehr gerne hören. Das Wichtigste ist, dass er hier regelmäßig weiter reinhört. Und haben wir noch irgendein Thema, irgendwas, was wir besprechen müssten oder sollten? Weil wenn ich jetzt hier so auf die Uhr gucke, du hast mir gesagt, bis wann wir Zeit haben und da haben wir jetzt noch 90 Sekunden.
Ja, aber die könnte ich ja dann nochmal nutzen, um meine Kaffeetasse vollzumachen, um dann ins Meeting zu gehen. Was hältst du davon?
ist in Ordnung. Und du darfst ja auch nochmal Zucker suchen, das hast du eben auch gemacht, auch wenn das natürlich ungesund ist. Finde ich nicht in Ordnung, man muss da schon ein bisschen drauf achten.
Ja, hast du komplett recht, aber dafür gehe ich auch morgen dann wieder laufen.
Und hörst die neue Folge von Kreisab.
Ja, mal gucken, was das da so Neues gibt.
Ja, ich bin sehr gespannt. Vielen Dank für deine Zeit, Marc. Das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe. Gleich gibt's noch einen. Bis sofort. Einen Teil haben wir noch in der heutigen Ausgabe von Kreisab und ich bin schon sehr gespannt, was mein Gast zu erzählen hat, denn das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sich da jemand meldet und mir ein bisschen was erzählt, wie das in seinem Verein so los ist. Wir haben ja zuletzt hier sehr ausführlich darüber gesprochen, ich will nicht sagen in der Sondersendung, aber in einer Sendung, wo nur das Thema war, Marketing im Handball. Wie kann man sich aufstellen, damit man mehr Aufmerksamkeit generiert und gilt das eigentlich nur für den Profi-Handball anscheinend nicht. Denn dann hat sich jemand bei mir gemeldet und mir eine Nachricht geschrieben und noch eine und eine dritte und eine vierte. Und dann habe ich gedacht, das ist doch mal sehr interessant. Wollen wir darüber nicht im Podcast sprechen? Und ich freue mich, dass er zugesagt hat. Er heißt Marius Müller. Ich begrüße ihn recht herzlich. Hallo Marius.
Ja, moin Sascha. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass du erstmal mich kontaktiert hast und zweitens auch gesagt hast, ich bin mit dabei. Woher kommst du denn eigentlich?
Ich komme aus Helmstedt, ist in Ostniedersachsen und spiele bei den Handballfreunden Helmstedt-Büttenstedt. Bin da mittlerweile auch im Vorstand mit aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit. Und von daher fand ich das Thema ganz passend und ganz ansprechend und habe ja da eben entsprechend dann dir ein bisschen was dazu geschrieben, wie das bei uns so abgelaufen ist bisher, sage ich mal.
Wie groß ist denn dieser Verein? Wie viele Mannschaften spielen da? Seid ihr auch in der Jugend vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt? Ist das der größte Verein in der Stadt? Also ich kenne Helmstedt eigentlich nur von der Fahrt in Richtung Osten, wenn ich dann nach Magdeburg oder nach Berlin will und über die Autobahn komme, wahrscheinlich viele, aber mit Handball habe ich das nicht in Verbindung gebracht.
Nee, genau. Also es ist der einzige Handballverein hier in der Stadt. Es gibt in der Region im Umkreis noch ein paar weitere in den Dörfern nebendran, sage ich mal. Und die Historie ist ein bisschen größer gewesen. Der TSV Helmstedt hat damals schon zu Oberliga-Zeiten Handball ja teilweise zelebriert, sage ich mal. Und dann gab es 2005 einen Zusammenschluss der beiden Handballvereine in Helmstedt, also dem TSV Helmstedt und der HSG Büttenstedt-Helmstedt. Und seitdem ist es eine Spielgemeinschaft, die in der Landesliga angefangen hat und sich dann auch hochgearbeitet hat bis in die Oberliga über mehrere Jahre. Aktuell ist es so, dass wir eine Herrenmannschaft haben, die in der Regionsoberliga aktiv ist. Bei den Damen genau das Gleiche. Und dann sind wir im weiblichen Jugendbereich bis auf die C-Jugend besetzt. Und im männlichen Jugendbereich haben wir zwei E-Jugenden jetzt zur Rückrunde. Eine D-Jugend und eine C-Jugend als Spielgemeinschaft mit der HGM.
Na immerhin, weil ich muss natürlich auch zugeben, als ich gelesen habe, was du geschrieben hast, ging es mir irgendwie so durch den Kopf, da stirbt mal wieder der Handball an irgendeiner Stelle Deutschlands ein bisschen aus. Ja? Das könnte man jetzt so drastisch ausdrücken. Ich glaube, so schlimm ist es nicht, weil anscheinend seid ihr ja sehr aktiv und da kommen wir gleich noch zu. Aber wenn ich so höre, Fusion, dann tut mir das immer irgendwie im Herzen weh, weil eine Fusion normalerweise bedeutet, es gibt nicht genug Spieler, deswegen fusioniert man. Also, ja, weiß ich nicht. Ist der Handball in Helmstedt irgendwie bedroht, weil drumherum sind ja wahrscheinlich auch nicht so viele große Orte und dann könnte man sich schon Gedanken darüber machen, wie das vielleicht in 20 oder 30 Jahren aussieht.
Ja, auf jeden Fall, da muss man definitiv sich Gedanken drum machen. 15 Kilometer weiter ungefähr ist die HGM, das ist eine Spielgemeinschaft aus Schöningen und Schöppenstedt. Dann haben wir noch mehr ungefähr 8 Kilometer im Umkreis den HSV Warberg-Lähm, ist also auch eine Spielgemeinschaft, also hier in der Region. Schon ganz viel passiert, was Fusionen, was Zusammenschlüsse angeht, aber aktuell noch im Anführungsstrichen Kleinkreis. Handballerisch sind die HGM und HSV Warberg-Lähm sind da noch ein bisschen höher angesiedelt als wir. Das ist einmal Verbandsliga und einmal Oberliga. Aber wie du schon sagst, über die nächsten 10 Jahre, sage ich mal, muss man schon mal gucken, was hier so in der gesamten Region handballerisch dann noch möglich ist, sage ich mal. Ja.
Habt ihr denn, das ist ja das Erste, was sehr wichtig ist, genug Hallenzeiten zur Verfügung? Und das Zweite, große Konkurrenz durch vielleicht andere Sportart, klassisch den Fußball?
Was uns persönlich jetzt angeht, wir haben unsere Hallenzeiten alle eigentlich ganz gut im Griff. Da haben wir Glück, auch wenn der Zustand der Halle ein bisschen was anderes ist. Aber die Hallenzeiten haben wir zumindest zur Verfügung, um alle Mannschaften ordentlich abzudecken. Ja.
Das ist ja schon mal sehr, sehr positiv. Und was die Konkurrenz angeht, wie sieht's da aus?
Die anderen Sportarten, ja genau. Also wir teilen uns die Halle eben mit dem Hockey. Das Feldhockey ist dann in den Wintermonaten immer dabei. Die Fußballer zum Teil, ein bisschen Basketball. Man muss dazu sagen, bei uns die Halle in Helmstedt ist auch eine Doppelhalle. Also zwei voll funktionsfähige Hallen. Von daher kann man da so ein bisschen besser ausweichen. Die ganzen anderen Sporthallen in Helmstedt sind aber auch alle entsprechend ausgelastet und belegt.
Ihr habt jetzt aber auch keinen höherklassigen Fußballverein, der euch irgendwie die Talente wegnimmt, die gerne im Sport unterwegs sind.
Nee, das in Anführungsstrichen zum Glück nicht. Genau, also da ist es dann eher so, gerade im Jugendbereich ist es natürlich auch so, dass die Kids eher auch noch zwei oder teilweise sogar drei Sportarten gleichzeitig betreiben. Und da geht es generell eher darum, die Kinder und Jugendlichen zum Sport, letztlich welcher Art auch immer, zu bewegen und auch zum Bleiben, also ne, irgendwie zum Halten zu bewegen.
Ja, das ist ja auch super und so sollte es auch sein. Deswegen finde ich das auch generell gut, wenn die Kinder mehrere Sportarten ausprobieren. Sie müssen ja auch irgendwann für sich ein Gefühl entwickeln, wo sie sich am wohlsten fühlen. Was ich sehr interessant fand, war, dass du mir geschrieben hast, und damit spanne ich den Bogen mal ein bisschen zurück, dass eure Herrenmannschaft ja sozusagen vor dem Ausstand, und dann habt ihr euch ein paar Gedanken gemacht, wie das aussehen könnte. Und du hast mir geschrieben, auch aufgrund eures Auftritts bei Social Media seid ihr wieder an Spieler gekommen. Was habt ihr denn da gemacht? Was habt ihr auf die Beine gestellt?
Ja, also wie ich dir auch geschrieben habe, das war ja dann auch gerade so generell die Corona-Zeit, beziehungsweise stand die sogar noch kurz davor, aber es war so diese Übergangsphase, die das alles ein bisschen schwer gemacht hat. Unsere erste Herrin hat sich aufgelöst, wurde zurückgezogen und dann war da eben nur noch die zu der Zeit zweite Herrin mit Spielern, die hauptsächlich schon ein höheres Handballalter haben, sage ich mal. Und da mussten wir eben gucken, wie halten wir jetzt diesen Herren, diesen Seniorenbereich am Laufen, weil wenn die Mannschaft nicht mehr da gewesen wäre, dann ja, wäre das quasi der Bankrott gewesen über kurz, über lang. Und dann haben wir uns eben verschiedene Ideen überlegt, versucht, wie man Verbundenheit schaffen kann, wieder so ein Gemeinschaftsgefühl einfach schaffen kann. Ja, und dann kam es eben Handballfreunde, Helmstedt-Bünstedt, die Abkürzung ist HF. Okay, kann man daraus irgendwas machen? Die Vereinsfarben sind orange. Gut, wir haben jetzt hier so ein bisschen Waldgebiet drumherum. Und irgendwann kam es dann eben so daraus, dass man da vielleicht die Helmstedter Füchse draus machen könnte. Da auch dann wieder der Bogen zu dem HF. Und die orangene Farbe passt natürlich dann auch irgendwie zum Fuchs. Und so hat sich das entwickelt. Und so haben wir dann auch angefangen, eben bei Instagram das Ganze so ein bisschen aufzuziehen. Eben ein neues Logo für uns als Mannschaft erstmal nur zu machen und einfach da Präsenz zu zeigen.
Für mich hört sich das so an, als würdet ihr vor allem eins tun, ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. Kann man das so sagen?
Genau, das war auf jeden Fall Sinn und Zweck und Ziel des Ganzen auch. Einfach wieder ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, eine Verbindlichkeit ein Stück weit zu schaffen, einfach ein Ort zu schaffen, wo man gerne ist, egal ob jetzt als aktiver Spieler, die wir dann über Social Media natürlich auch immer angefragt haben oder beworben haben, dass wir eben noch Spielern suchen. Oder sei es als Zuschauer, als Familienmitglied. Also uns ist sehr daran gelegen, dass jeder jederzeit herzlich willkommen ist bei uns. Wie gesagt, egal ob aktiv oder passiv. Und versuchen da einfach ein absolut familiäres Umfeld zu schaffen und dadurch die Leute hier in der Region eben anzusprechen.
Und es ist ja durchaus bemerkenswert, wenn ihr dann so 150, 200 Zuschauer habt in der Regionsoberliga, weil, machen wir uns nichts vor, Marius, ihr spielt da jetzt keinen absoluten Tempo-Handball mit Camper-Toren ohne Ende.
Nee, genau, also das ist tatsächlich der absolute Wahnsinn zum Teil, was dann da auch wirklich los ist, wo man dann wirklich da sitzt und sich überlegt, ja, cool, also ne, das haben wir geschafft. Das ist so das Schönste, was man sich ja eigentlich vorstellen kann, in einer vollen Halle mit einer tollen Stimmung zu spielen. Das war damals natürlich zu höherklassigen Zeiten was ganz anderes. Von da kannte man das, in den unteren Ligen nicht. Und da hat sich aber, finde ich, generell auch was gewandelt. Also nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen Vereinen und Mannschaften, wenn man da auswärts antritt. Auch da, finde ich, ist der Zuspruch wieder größer geworden, sage ich mal.
Also für mich hört sich das alles super an. Wenn du dann überlegst, was man noch machen kann, um bei Social Media vielleicht ein bisschen präsenter zu sein, wie läuft das ab? Setzt ihr euch dann zusammen oder hat einer eine Idee und sagt, pass mal auf, Jungs, so läuft das jetzt, wir probieren das einfach mal aus? Oder habt ihr da auch eine stringente Linie? Weil das scheint ja schon relativ strukturiert zu sein, wie ihr das alles macht. Ihr habt zum Beispiel die Trikots für den ganzen Verein vereinheitlicht, ja, also damit man nach außen auch eine gemeinsame Marke darstellt. Also wie läuft das da genau ab? Wie kommt ihr auf neue Ideen?
Ja, also bei jetzt nur der Mannschaft, der Herrenmannschaft, da betreibe ich den Account von Anfang an mehr oder weniger in Eigenregie. Natürlich hole ich mir doch immer Ideen und Infos und Tipps und Tricks aus dem Team mit ein. Da gibt es den einen oder anderen, der auch immer mal irgendeinen Trend sieht, den wir dann gerne mit umsetzen wollen, den wir irgendwie mit verarbeiten können. Oder eben auch in der Bild- und Videogestaltung. Da gibt es dann eben auch nochmal natürlich Unterstützung, sodass wir da einfach schauen, ja, was kommt vielleicht gerade gut an? Womit identifizieren wir uns aber auch? Also nicht nur umsetzen um jeden Preis, weil das jetzt gerade irgendwie cool ist und alle machen, sondern was passt auch zu uns? Und auf Vereinsebene, die andere Seite, ist es eben so, dass, genau wie du schon gesagt hast, wir eben erstmal ein einheitliches Bild auf der Platte auch haben wollten, ja, dass man, egal in welcher Halle man kommt, man betritt die Halle und sieht, ach ja, hier, ne, das sind die Handballfreunde, da spielt also jede Mannschaft im selben Trikot, in derselben Hose. Und da versuchen wir dann eben, das darüber hauptsächlich zu machen. Was da Social Media Auftritt angeht, ist es eben nicht so, dass wir da jetzt irgendwie auf große Reels und Trends mit anspringen, sondern es ist so, dass wir mehr oder weniger sachlich versuchen, alle Mannschaften einfach abzubilden. Auch wenn wir die Homepage nehmen, da gibt's die Spielberichte von den Minis, wenn ein Miniturnier ist, bis zu den Herren und Damen hoch. Ja, also da wird jede Mannschaft abgebildet.
Ja, ich finde, das sorgt gerade auch für einen ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl, weil die Kleinen, die Kids, die Jugendlichen, die finden das natürlich dann wahrscheinlich cool. Und wenn du halt noch relativ jung bist, dann kannst du ja auch nicht unbedingt einschätzen, wie gut sind die Spieler in der ersten Damen- oder Herrenmannschaft, sondern du möchtest halt so spielen, wie vielleicht ja deine Eltern auch spielen oder deine älteren Geschwister spielen. Und dann geht's auch gar nicht um die Qualität des Sports, sondern eben genau das. Kann man denn sagen, ihr habt da ja, mehr oder weniger, wenn dann die Spiele stattfinden, eine Art Social Event draus erschaffen?
Tja, das versuchen wir auf jeden Fall und ich finde auch, dass das klappt. Also es ist schon auch immer der Versuch, möglichst viele Heimspiele an einem Tag hintereinander zu haben, sodass man da auch, wie es viele wahrscheinlich kennen oder von früher auch kennen, na, so einen ganzen Hallentag quasi machen kann, also den ganzen Tag in der Halle verbringen kann, von den kleinsten bis zu den größten. Und genau darüber hinaus dann eben auch diese Teams einfach gegenseitig zu unterstützen, miteinander den Tag in der Halle zu verbringen, sich eben über das Trikot oder über andere Merchandise-Artikel miteinander zu identifizieren und da eben wieder so ein, ja, gesamtgemeinschaftliches Gefühl einfach irgendwie zu entwickeln.
Das ist das Entscheidende. Das hast du jetzt mehrfach betont. Das habe ich ja jetzt auch in meinen Fragen angesprochen, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Also das bedeutet, und das ist auch das, was Marco Kehrenberg hier vor ein paar Wochen gesagt hat, als er zu Gast war und wir sehr intensiv über dieses Thema gesprochen haben, dass es wichtig ist, ein Ziel zu haben, dass man sich überlegt, warum macht man das, was man macht, und man macht nicht einfach. Du hast ja auch gerade gesagt, ihr springt jetzt auch nicht auf jeden Social-Media-Trend auf.
Nee, genau, weil das bringt ja am Ende auch nichts, das einfach nur zu machen, weil es alle machen, sondern es muss schon irgendwie passen, es muss die Identifikation mit einem selber, mit dem Team, mit dem Verein sein, weil nur so klappt es oder nur so kann es klappen, dass man eben dann auch ja den Verein beisammenhält sozusagen, ja. Also wir können froh sein, dass wir jetzt eine zweite männliche E-Jugend eben zur Rückrunde bekommen haben, dadurch, dass unsere Minis so einen großen Zuwachs hatten und dann die Jungs natürlich abgegeben haben nach oben, aber auch so jetzt nochmal weiterer Zuwachs war in der Mannschaft. Und da muss man eben gucken, dass man gerade den Jugendbereich möglichst lange halten kann, weil Helmstedt ist eine strukturschwache Region. Also viele werden dann über kurz oder lang auch vermutlich die Region verlassen, aus Studiengründen, aus beruflichen Gründen, sodass wir eben gucken, dass wir wenigstens bis dahin alle irgendwie an Bord halten und natürlich auch gerne jederzeit mehr noch an Bord kommen.
Ja, also das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, Marius, dass du dich bei mir gemeldet hast. Ich möchte mich aber auch nochmal bedanken, was die Resonanz auf diese Folge zu dem Thema angeht, weil das anscheinend sehr, sehr viele von euch da draußen beschäftigt und ein großes Thema ist. Was können wir tun in unserem eigenen Verein? Was können wir tun im Profibereich? Einfach machen ist es nämlich nicht, sondern man muss sich genau überlegen, wofür und was man damit erreichen möchte. In Helmstedt wollt ihr gerne ein besonderes Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Das ist euch gelungen. Deswegen sind die Daumen gedrückt, dass das auch in Zukunft sehr, sehr gut funktioniert. Und nochmal danke für deine Zeit, Marius. Und dann war es das auch mit der heutigen Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn ihr sagt, genau wegen solcher Themen ist das mein Format und das würde ich gerne unterstützen. Wo könnt ihr das tun? Das ist überhaupt gar kein Problem. Da gibt es mehrere Optionen. Einmal bei patreon.com/kreisab und natürlich auch über PayPal. Ihr findet die Informationen dazu in den Shownotes der Sendung oder ihr schaut vorbei auf kreisab.de. Da findet ihr dann auch noch einen Link jeweils in den Beiträgen zur aktuellen Sendung. Und bei Social Media sind wir ja auch unterwegs, auch wenn ich ganz so aktiv wie die Handballfreunde bzw. die Füchse aus Helmstedt bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Woche. Tschüss.